Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 383.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Heute live aus Lutherstadt Eisleben. Wir sind in Sachsen-Anhalt, in der zweitgrößten Stadt des Landkreises Mansfeld-Südharz. Seit 55 Jahren heißt die Stadt Eisleben Lutherstadt Eisleben. 1483 wurde Martin Luther hier geboren und hier starb er auch, als er 1546 wieder einmal Streitigkeiten der Mansfelder Grafen zu schlichten versuchte. Es gibt aber noch einen dritten Schauplatz, der mit Martin Luther zu tun hat und bald wieder zu besichtigen sein wird, die Taufkirche. Diese Gedenkstätten, die zum Weltkulturerbe gehören, locken Besucher aus aller Welt nach Eisleben. Aber für einen Besuch der Stadt Eisleben gibt es viele weitere Gründe. Eine über tausendjährige Vergangenheit, die Geschichte des Kupferschieferbergbaus, eine bezaubernde Altstadt, 25.000 freundliche Leute und vieles mehr. Und bis zu diesem Wochenende einen traditionellen Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus. Die Deutschlandrundfahrt, heute live aus dem Rathaussaal in Eisleben. Mit Miriam Rossius.
Wir sind in einem Gebäude mit langer Tradition. Die spätgotischen Gewölbe sind sehr einfühlsam saniert. Insofern steht das Rathaus durchaus stellvertretend für viele andere Häuser in der Stadt. Dr. Christian Philipsen, Leiter der Eisleber Lutherstätten. Schön, dass Sie da sind.
Nach einem halben Jahr ist die Familie, einem halben Jahr nach der Geburt, weitergezogen Richtung Mansfeld.
In dem Geburtshaus haben Sie das, was Sie haben, wunderbar aufbereitet, finde ich. Und auch die Architektur, die dazu geschaffen wurde, hat mehrfach inzwischen Preise bekommen. Stimmt das?
Ja, zahlreiche Preise, tatsächlich. Also man kann durchaus sagen, es ist eins der am meisten ausgezeichneten Gebäude in unserer Region. Und es ist, denke ich, auch also eine Form von, moderner Baukultur.
Jetzt möchte ich Ihnen allen einen Mann vorstellen, der Intendant der Landesbühne Sachsen-Anhalt in Eisleben, Ulrich Fischer. Schönen guten Tag, Herr Fischer.
Guten Tag.
Ja, wenn ich mir Ihre Jahresplanung angucke, dann frage ich mich, sind Sie mehr mit dem Bus unterwegs oder verbringen Sie doch mehr Zeit auf der Bühne?
Na, ich selbst bin nicht so viel unterwegs, aber mein Ensemble. Also wir spielen über 400 Vorstellungen im Jahr und davon ungefähr die Hälfte außerhalb.
Es ist aber ein festes Ensemble hier in der Stadt. Warum so ein umfangreicher Tourneeplan trotzdem?
Ja, es ist ein festes Ensemble und da wir die Hälfte der Vorstellungen hier spielen, es ist auch ein kleines Stadttheater. Aber das allein würde nicht reichen. Also wir würden nicht genug Einnahmen erzielen können, um uns zu finanzieren. Und deshalb müssen wir überall hinfahren, wo wir Geld verdienen können. Es ist auch zum Teil ein Auftrag des Landes Sachsen-Anhalt, was uns dafür bezahlt, dass wir in der Fläche, so nennen die Politiker das, spielen. Also in Sachsen-Anhalt spielen.
Mal ganz abgesehen von den Strapazen, ist das ja auch ein ganz schönes Wagnis, weil Sie immer ein anderes Publikum haben, oder?
Es ist ein Wagnis, eine Herausforderung, aber es macht auch Spaß. Also zu erleben, wie in anderen Städten die Leute manchmal ganz anders reagieren, manchmal aber auch gleich. Also die Schauspieler beschreiben das auch als einen der wenigen Vorteile. Also sie kriegen ja nicht viel Geld für den Job, leider. Kann ich ihnen nicht mehr zahlen. Als einen der Vorteile, dass sie viel zu spielen haben, den Beruf richtig kennenlernen und dass sie wechselndes Publikum haben, also sich ganz immer wieder neu ausprobieren müssen.
Wie viel verdient denn so ein Schauspieler, wenn er anfängt?
Also wenn er nach 3 oder 4 Jahren Studium anfängt, kriegt er 1.600 brutto. Also davon gehen noch die Abzüge ab. Reich wird man da nicht, nur in der Filmbranche oder wenn man wirklich ganz oben in der Oberliga spielt.
Haben die meisten noch einen Zweitjob?
Nein, einen Zweitjob richtig nicht, weil dazu hätten sie gar keine Zeit. Aber sie versuchen natürlich, ihr spärliches Salär etwas aufzubessern, indem sie mal hier eine Lesung machen oder als Weihnachtsmann auftreten oder vielleicht auch mal bei einer Hörspielproduktion mitwirken. Das machen manche synchron. Also oder mal, vielleicht gibt's auch mal einen Werbespot, den man drehen kann. Also das versuchen wir ihnen dann schon zu ermöglichen. Aber so oft passiert das leider nicht.
Wie ist es denn mit dem, ja, in Anführungszeichen, heimischen Publikum hier? Sie sind seit 1994 Intendant in Eisleben. Kennt man da inzwischen das Publikum? Weiß man genau, womit man den Nerv trifft?
Schön wäre das, aber es wäre vielleicht auch langweilig. Also natürlich weiß man so in etwa die Richtung. Bei uns laufen sehr gut Inszenierungen für Kinder und Jugendliche. Und wenn wir zu Weihnachten die Weihnachtsgans Auguste machen, dann ist eigentlich relativ klar, dass es immer voll ist. Es gibt aber auch Dinge, die uns immer wieder überraschen, im Positiven wie im Negativen. Also es gibt Inszenierungen, die in ganz Deutschland sehr erfolgreich laufen, bloß hier nicht. Und genauso gibt es auch das Umgekehrte. Also wir haben eine Uraufführung gemacht, eine deutsche Erstaufführung eines dänischen Autoren, ein Stück für Kinder so um 12, 13 Jahre, das ein Thema zum Inhalt hat, was ein bisschen gefährlich sein könnte. Aber die Nachfrage reißt überhaupt nicht ab. Also es hat uns total überrascht und wir können so viel Vorstellungen gar nicht ansetzen, wie gespielt werden müssten.
Worin liegt denn das eventuell etwas Gefährliche, was Sie da angedeutet haben?
Naja, es ist ein heikles Thema. Es geht um eine alleinerziehende Frau, die mit drei Kindern, auch noch von verschiedenen Eltern, zusammenlebt. Und das Stück fängt damit an, dass die Frau gestorben ist, also die Mutter ist tot. Und die Kinder versuchen, den Anschein zu wahren, weil sie wollen zusammenbleiben. Denn sonst würden sie als Familie auseinandergerissen werden. Und das Thema Tod ist ja nicht immer ganz leicht so zu behandeln.
Sie haben das kommende Jahr 2012 als Schicksalsjahr für Ihr Theater bezeichnet. Was steht da auf dem Spiel?
Also wir haben alle 4 Jahre ein Schicksalsjahr, weil so lange dauern die Förderperioden, also das Land Sachsen-Anhalt auf der einen Seite und mein Rechtsträger, die GmbH, schließen immer für 4 Jahre einen Fördervertrag. Also da sind die Summen dann klar, die kommen in der Zeit. Und am Ende dieses Jahres, und das wird 2012 im Dezember sein, wird eben darüber verhandelt, wie es weitergeht, ob es mit welcher Summe und ob es überhaupt weitergeht. Also es kann ja durchaus sein, dass der Rechtsträger sagt, wir schaffen das nicht mehr oder dass das Land Sachsen-Anhalt uns die Förderung entzieht, was bis jetzt nicht der Fall war. Aber so müssen wir alle 4 Jahre um alles kämpfen, sozusagen.
Wir haben es eingangs gehört. Jahrhundertelang war das eines der bedeutendsten Bergbaureviere überhaupt. Heutzutage macht die Stadt das durch, was man relativ allgemein einen schwierigen Strukturwandel nennen kann. Ich freue mich, dass die Oberbürgermeisterin Jutta Fischer heute da ist, um uns mal zu sagen, was das im Klartext eigentlich heißt.
Sie haben ja schon darauf hingewiesen. Und egal, wie die Besucher aus welcher Richtung sie kommen, die Abraumhalden grüßen jeden heute noch. Und wir haben eine Abraumhalde am Thälmannschacht, die immerhin 2 Meter höher ist als die Cheops-Pyramide in Ägypten. Wir haben gesagt, wir machen ein Stadtentwicklungskonzept mit integrierter Denkmalpflege. Dieses wurde im Jahr 2002 beschlossen und 2010 waren wir eine von 19 Städten im Land Sachsen-Anhalt, die erfolgreich an der internationalen Bauausstellung teilgenommen haben. Unsere Arbeitslosenquote war am Anfang diesen Jahres noch circa bei 18%. Zurzeit ist es so, dass die Arbeitslosenquote bei rund 13% liegt.
Der Bergbau, den gibt's nicht mehr, ist Vergangenheit. Wie verändert sich Eisleben dadurch?
Die Lutherstadt Eisleben hat sich dadurch verändert, dass 3 Stadtumbaugebiete eingeteilt wurden. Und in jedem Stadtumbaugebiet gibt es Veränderungen. Die Veränderungen in dem Umbaugebiet, ich sage mal, vom Rande der Stadt, hieß es so, dass man Wohnblöcke abreißen muss von außen nach innen. Und das ist ein wunderbares Projekt, was wir in der Lutherstadt Eisleben im sogenannten Petri-Ensemble, wo ich immer sage, hier ist das Tor der Lutherstadt Eisleben, gegenüber dem Geburtshaus, das Besucherzentrum, da begrüßen wir die Gäste am Tor.
Unsere Landeskorrespondentin in Sachsen-Anhalt, die Susanne Ahlt, hat darüber berichtet. Sie ist heute auch hier.
Es ist eine Stadt, die davon geprägt ist, dass in den vergangenen 20 Jahren sehr viele Menschen, vor allen Dingen junge Menschen, vor allen Dingen junge Frauen weggegangen sind. Im Jahr 2025, das sagen uns die Statistiker, werden in Sachsen-Anhalt weniger als 2 Millionen Menschen leben. Und das bedeutet, dass innerhalb von 25 Jahren ein Viertel der Bevölkerung diesem Land sozusagen weggenommen wurde. Und trotzdem versucht man, den Kopf oben zu halten und sich durch intelligente, eben auch innenarchitektonische Entwicklungen versucht man eben dem Raum neuen Lebenswert zu geben. Und ich finde, Eisleben ist dafür schon mal ein gutes Beispiel.
Wir dachten, wir schicken Sie zum Jahresausklang mal nach draußen, die heimelige Atmosphäre einer Kleinstadt genießen, denn hier direkt vor der Tür ist der Weihnachtsmarkt.
Es duftet nach gebrannten Mandeln, glasierten Äpfeln, Quarkbällchen, heißem Schmalzkuchen. Und jetzt stehen wir vor einem leckeren Glühweinstand und ich dachte, wir trinken erstmal aufs neue Jahr mit einem heißen Glühwein. Zum Wohl. Oh, heiß, sehr lecker, süß. Frau Fischer, wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten für nächstes Jahr, abgesehen davon, mehr Geld zu bekommen, was ist denn eigentlich so Ihr ganz privater Wunsch für das neue Jahr?
Jedes Jahr zum Reformationstag versuchen wir, an unserer Rathaustür Thesen anzuschlagen. Und eigentlich ist es mein persönlicher Wunsch, dass diese Thesen, die wir angeschlagen haben, dass wir diese gemeinsam umsetzen. Und eine These lautet sinngemäß wirklich auf Gemeinsamkeit. Denn nur gemeinsam kommen wir voran.
Gebe ich Ihnen recht. Das Marktensemble, wo wir hier stehen, ist, finde ich, wunderschön. Viele wunderbar restaurierte mittelalterliche Häuser. 500 Jahre alt ist das hier. Frau Fischer, Sie sind seit 5 Jahren ja Oberbürgermeisterin und Sie residieren, da finde ich, in einem sehr schönen spätgotischen Rathaus. Was haben Sie eigentlich vor 21 Jahren gemacht?
Vor 21 Jahren habe ich bei der Stadtverwaltung angefangen und zwar im Bereich Wirtschaftsförderung. Und dann wurde hier in der Stadt das Rechnungsprüfungsamt aufgebaut und seit dem Zeitpunkt habe ich die Leitung bis zum Jahr 2006 inne gehabt.
Für das ganze Team und für heute verabschiedet sich Miriam Rossius. Wir sagen Tschüss aus Eisleben.
Deutschlandradio Kultur.
Die Höchsttemperaturen erreichen 16 Grad an der Nordsee und bis 23 Grad in der Lausitz.
Deutschlandrundfahrt.
Heute live aus Sonneberg in Thüringen. Mit Nana Brink. Am Rande des Thüringer Waldes, direkt an der bayerischen Grenze, liegt Sonneberg. 22.000 Einwohner, Tendenz leicht rückläufig. Obwohl die Stadt seit der Wende eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte schreibt und Fachkräfte gebraucht werden.
Sonneberg, vielen bekannt als Stadt des Spielzeuges. Nach der Wende im ehemaligen Grenzgebiet brach die Industrie zusammen. Erst einmal, jetzt, man höre und staune, haben sie eine Arbeitslosenquote von 4,6%. Eine Zahl, auf die natürlich auch die Bürgermeisterin der Stadt Sonneberg, Sibylle Abel, stolz sein kann. Sie steht jetzt neben mir. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch. Sie sind im Mai mit 60% wiedergewählt worden. Nach 18 Jahren. Das macht einen stolz?
Ja, bin ich stolz dran.
Dann ist ja diese persönliche Erfolgsgeschichte ja auch verknüpft mit der wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte dieser Stadt. Wie haben Sie das hingekriegt? Das Mikrofon behalte ich.
Wir haben von Anfang an Prioritäten gesetzt. Zum einen in die Ansiedlung von neuen Unternehmen. Wie Sie sagten, es ist ja nach der Wende fast alles zusammengebrochen. Wenn man bedenkt, dass zu DDR-Zeiten ca. 9.000 Beschäftigte in der Spielwarenindustrie tätig waren. Heute sind es vielleicht noch so 500. Dann musste gehandelt werden. Und wir haben sehr schnell Gewerbegebiete erschlossen, um neue Unternehmen anzusiedeln. Und wir haben natürlich parallel dazu auch die Verkehrsinfrastruktur und die Sozialinfrastruktur aufgebaut.
Wie muss man sich das vorstellen? Also auch die Sozialinfrastruktur, was heißt das konkret? Können Sie uns ein Beispiel geben?
Ja, also seit 1994, als ich hier Bürgermeisterin in Sonneberg bin, haben die Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab 1 Jahr. Obwohl der erst 2013 erforderlich ist. Das heißt, für mich und auch für den Stadtrat der Stadt Sonneberg war es immer wichtig, Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten. Wer Arbeit hat, kann auch sein Kind in gute Hände geben zur Betreuung.
Viele Gemeinden machen Gewerbegebiete, senken die Gewerbesteuer. Aber wie haben Sie es hingekriegt? Wie haben Sie Unternehmen gelockt? Haben Sie es persönlich gemacht?
Also viele Unternehmen sind nach Sonneberg gekommen aufgrund von Mundpropaganda. Weil in Sonneberg, so sagte man immer, herrscht ein gutes Investitionsklima. Wir haben für alle Unternehmen einen kostenlosen Full-Service, in dem wir jedes Unternehmen, egal ob Neuansiedlung oder auch bei der Bestandspflege, begleiten. Das heißt, wir unterrichten sie in der Problematik, welche Fördermittel gibt es, welche Grundstücke haben wir. Wir vermitteln Arbeitskräfte über die Arbeitsagentur, über das Arbeitsamt. Wir führen Gespräche mit den Banken, mit der Thüringer Aufbaubank Und bei all diesen Gesprächen bin ich persönlich dabei und begleite die Unternehmen bis dorthin, wo sie eben ganz einfach diese Wege alleine gehen können. Und wir haben unbürokratische Wege, auch in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Sonneberg. Kurze Wege, schnelle Genehmigungen. Und ich denke, das ist ein Vorteil für eine Region. Und das hören wir auch wieder von den Unternehmen, wenn sie hier nach Sonneberg kommen.
Auch Sie haben das Problem von fehlenden Fachkräften, auch in Sonneberg.
Ja, wir haben das Problem, dass zu wenig Auszubildende und zu wenig Fachkräfte hier sind. Das heißt, wir müssen jetzt neue Wege gehen. Wir gehen also zusammen mit Unternehmen und die Stadt Sonneberg in Regionen, wo die Arbeitslosigkeit relativ hoch ist.
Muss ich mir das richtig persönlich vorstellen, also dass Sie Leute dorthin schicken?
Ja, wir schicken den Wirtschaftsförderer dorthin, der wirbt dann für die Region, für den Standort Sonneberg, nimmt teilweise Unternehmer mit oder nimmt auch Unterlagen von Unternehmen mit und bietet den Standort Sonneberg an.
Ist der Erfolg auch ein bisschen der Nähe zu Bayern geschuldet?
Die Nähe zu Bayern war schon nach der Wende ein Segen für unsere Menschen, denn die Arbeit ist weggebrochen, viele sind nach Bayern zur Arbeit gegangen. Aber jetzt seit 2002, und da sind wir auch stolz darauf, haben wir mehr Einpendler als Auspendler. Wir haben in Sonneberg 10.620 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze und davon pendeln 6.220 Arbeitnehmer ein. Allerdings nicht nur aus Oberfranken, auch aus Umland und anderen Landkreisen.
Die Chronik von Sonneberg in Thüringen datiert den Beginn der Spielwarenindustrie auf das Jahr 1735. Das muss man sich mal vorstellen. Seit dieser Zeit wird hier Spielzeug produziert. Mitte des 19. Jahrhunderts waren das dann vor allem Puppen. Und man fragt sich natürlich, warum ausgerechnet in Sonneberg? Hier mitten in Thüringen. Reinhild Schneider ist die Direktorin des Deutschen Spielzeugmuseums.
Die Anfänge gehen weiter zurück als bis in das Jahr 1735. Das ist das Jahr, an dem die Spielwaren zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurden. Die Anfänge liegen sehr früh und man kann nicht genau sagen, wann. Und Grund ist die günstige Lage Sonnebergs in einer waldreichen Gegend und an den Handelsstraßen, die von Nürnberg nach Leipzig führten. Und so war es eigentlich sehr logisch, dass diese Spielwaren hier in dieser waldreichen Region sehr bald hergestellt wurden. Bereits 1750 wurden sie weltweit exportiert. Die Handelsleute waren die Motoren dieser Entwicklung. Und es ist so, dass technische Innovationen, Materialinnovationen eigentlich immer wieder diese Entwicklungsschübe vorantrieben. Zum Beispiel die Erfindung oder der Gebrauch des Papiermachés ab dem Jahr 1805. Die gesamte Puppenindustrie beruhte auf diesem Material. Und sie wuchs in dem Moment, als man Formen fand, also technische Formen aus Schwefel und Gips, in die man das Papiermaché, eine weiche, teigartige Masse, drücken konnte. Damit wurden die künstlerischen Modelleure eingespart und die Industrie konnte sich sehr stark ausbreiten.
Ich habe einen sehr interessanten Begriff gefunden, als ich diese Chronik ein bisschen nachgelesen habe, die Geschichte. Und zwar wird davon geredet, dass hier in Sonneberg die Chinesen des 19. Jahrhunderts am Werk waren, also was die Produktion angeht. Können Sie das erklären?
Das ist so. Wie gesagt, es waren die Kaufleute, die man hier Verleger nannte, die die Motoren waren dieser wirtschaftlichen Entwicklung. Und die hatten überall in den großen Städten in aller Welt ihre Dependancen, beobachteten den Markt. Und jede Innovation schickten sie sofort nach Sonneberg zurück. Und dort wurden diese Erfindungen nachempfunden, wie man sagte. Und sie konnten sehr, sehr viel kostengünstiger hier in Sonneberg hergestellt werden, weil diese Industrie auf der Hausindustrie beruhte. Das heißt, es gab sehr, sehr viele spezialisierte Arbeiter, die in der Hausindustrie arbeiteten, zum Beispiel Schnitzer, Drücker, Drechsler, Perückenmacher und viele andere Berufe. Die Spielzeugindustrie ist unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auferstanden. Es gab sehr viele unterschiedliche Eigentumsformen. 1972 waren alle Spielwarenbetriebe volkseigen. Und 1981 wurde hier in Sonneberg der VEB-Kombinat Spielwaren der DDR gegründet. Schon zur Gründungszeit unterhielt dieser Betrieb nicht weniger als 900 Betriebsteile und 27.000 Beschäftigte in der ganzen DDR.
Das ist nun auch wieder zusammengebrochen, nur weniges ist übrig geblieben. Noch ein Wort würde ich gerne verlieren über das Museum, das Spielzeugmuseum hier, auch ein sehr berühmtes, über 100 Jahre alt, eine über 100-jährige Tradition. Was macht sie so besonders?
Wir sind die älteste Sammlung, wir dürfen die älteste Spielzeugsammlung Deutschlands vertreten. Es ist nichts weniger als ein Denkmal der deutschen Spielzeugkultur. Es ist die Sammlung, die durchgängig Spielzeug zeigen kann in seiner Kulturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart.
Ich bin durchgegangen, man sieht Puppen, wirklich unglaublich viele Puppen in all ihren Entwicklungsstufen, Wachs, Papiermaché, Porzellan, Spielzeughäuser, eigentlich eine grandiose Sammlung.
Wir haben ein sehr schönes, wunderbares Gebäude, in dem diese Sammlung gezeigt werden kann. Allerdings ist die Sammlung viel, viel umfangreicher als das, was in der ständigen Ausstellung zu sehen ist.
Ich stehe mitten zwischen zwei Männern, die auf ganz unterschiedliche Weise die Spielwarenproduktion hier in Sonneberg repräsentieren. Und zwar die heutige, und die funktioniert ja ein bisschen anders, als sie früher funktionierte. Jens Bayer, zu meiner Rechten, Vertriebsleiter Inland bei der Pico Spielwaren GmbH. Modelleisenbahn, und neben mir Hartmut Volkmar, Geschäftsführer der Günther Steiner GmbH. Blüthi, Sie stellen nämlich Plüschtiere her. Herr Volkmar, ich bin ja ein Mädchen, kann nicht mit der Modelleisenbahn anfangen, ich muss natürlich mit den Plüschtieren anfangen. Wir waren bei Ihnen zu Besuch, wir haben natürlich sofort einen Teddy gekauft. Gibt es irgendein Tier, was Sie nicht im Sortiment haben, zumindest irgendein Hund?
Ja, wir haben viele Tiere im Sortiment, über 500. Natürlich kommt immer ein neues Tier hinzu. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, welcher Hund noch fehlt, denn wir haben Hunderassen in allen Varianten. Und wir produzieren seit 1900 hier in Sonneberg und möchten auch weiter in Sonneberg produzieren, sage ich nur. Denn es hat eine gewisse Tradition, wo wir verpflichtet sind. Und ich glaube, wir schaffen das auch.
Dazu muss man wirklich erwähnen, dass Sie in der vierten Generation produzieren. Sie sind jetzt der Schwiegersohn sozusagen der Eigentümerin.
Genau, ich bin beschäftigt bei meiner Frau, angestellt. Wie es halt so üblich ist, aber das macht nichts. Es macht mir Spaß, denn unsere Plüschtiere, das sind echte Wegbegleiter. 80% kann man sagen, werden vom Arzt beim Arztbesuch mitgetragen oder gehen zur Oma, gehen in Urlaub mit.
Sie haben 1990 ja wieder neu angefangen. Der Betrieb wurde enteignet, natürlich ging dann in dem VEB auf. Sie haben 1990 angefangen, damals noch mit 400 Mitarbeitern, sehr hoffnungsvoll. Und jetzt haben Sie sich eigentlich in eine Nische zurückgezogen.
Ja, ich meine, das hat die ganze Globalisierung mit sich gebracht. Wir haben 1972 die Verstaatlichung über Nacht mitgemacht, 1990 die Reprivatisierung und dann 2005 mussten wir uns ganz stark verkleinern. Wir haben uns von guten Mitarbeitern trennen müssen. Es hat sehr weh getan, muss ich sagen. Aber wir sagen uns, das ist unsere Heimat hier in Sonneberg und wir wollen hier weiter Spielwaren produzieren.
Herr Bayer von Pico, Vertrieb Inland. Was macht denn das Sortiment des Modelleisenbahnbauers Pico aus? Sie haben sich ja eigentlich auch in eine Nische zurückgezogen, aber das funktioniert ein bisschen anders bei Ihnen.
Pico ist ein Unternehmen, was heute in vier Spurgrößen aktiv ist. In der Spurgröße H0 und G sind wir Vollsortimenter. Heißt, alles, was der Modellbahner benötigt in diesen beiden Spurgrößen, kann er von Pico bekommen. Wir bieten noch Modelle in der Spurgröße TT und in der Spurgröße N an. Und wir können mit Stolz behaupten, dass wir aus heutiger Sicht am deutschen Markt die Nummer 3 sind.
Da wird ja immer gesagt, Pico war Märklin des Ostens. Ist das irgendwas, was Sie eigentlich kränkt?
Nein, es ist ja eigentlich sogar ein Kompliment. Genauso, wenn Sie in Osteuropa unterwegs sind, dann ist Pico das Synonym für Modelleisenbahn. Es ist sicherlich auch halt in der Historie so gewesen, dass Märklin natürlich in den alten Ländern deutlich dominanter war. Dafür eben Pico die Aufgabe ja hatte, auch zu DDR-Zeiten eben den sozialistischen Wirtschaftsraum, wie es damals hieß, mit Modelleisenbahn zu versorgen.
Sie sind aber einen anderen Weg gegangen, ich habe es schon angedeutet, als zum Beispiel Plüthi, die ganz bewusst darauf verzichtet haben, eigentlich im Ausland, also auch in China zu produzieren. Sie machen das aber. Warum?
Ja, also Pico ist ja seit 1992 Inhaber geführt. Wir beschäftigen heute weltweit über 550 Mitarbeiter, haben am Standort in Sonneberg 160 Mitarbeiter und das unterscheidet sicherlich Pico eben auch von Blüthi, haben eine eigene Fertigung in China, wo zwischenzeitlich 400 Pico-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch dafür Sorge tragen, dass der Erfolg der letzten Jahre so sich eingestellt hat.
Was wird denn dann dort produziert?
In China, im Werk in China, werden überwiegend Bauteile der kleineren Maßstäbe produziert, ich sagte vorhin H0, N und TT und vor allen Dingen im Preiseinstiegssegment, was natürlich sehr wichtig ist, um auch in heutiger Zeit am Markt erfolgreich zu sein.
Das heißt, Sie haben die Sachen, die sehr aufwendig sind, also auch Mitarbeiter aufwendig sind, die sehr viel Zeit erfordern, ausgelagert und holen Sie dann wieder zurück?
Na, Sie konnten sich ja gestern auch überzeugen beim
Besuch. Ja, natürlich mussten wir natürlich auch zu den Modelleisenbahnen gehen, ganz klar.
In der Firma, dass natürlich Modellbahn ein sehr arbeitsintensiver, vor allen Dingen manuell arbeitsintensives Produkt ist. Und manuelle Arbeit kostet Geld. Und da ist sicherlich auch der Schritt nach China eben auch ein Indiz dafür gewesen. Wobei am Ende ist es so, in Sonneberg zum Beispiel befindet sich der weltweite Vertrieb. Alle Produkte, die die Konsumenten weltweit bekommen, werden vom Standort in Sonneberg in alle Welt geschickt. Und es gibt also auch nur einen Qualitätsstandard, das ist Made by Pico. Wir unterscheiden da auch nicht so direkt nach Made in Germany oder wo das Produkt hergestellt wird.
Das ist wirklich faszinierend, weil da stehen die Leute zum wirklich Teil mit der Lupe auf diesen winzigen kleinen Eisenbahnen und gucken jede Beschriftung nach. Herr Volkmar, warum haben Sie diesen Weg nicht gewählt? Also warum haben Sie gesagt, wir lagern nicht Teile der Produktion aus?
Ja, wir sind der Tradition verpflichtet, unseren Vorfahren im Grunde genommen. Die haben seit 1900 hier produziert. Und wir sagen uns, wir haben unsere Nische gefunden zwischenzeitlich und das reicht auch. Und auch mit dieser Nische, die wir gefunden haben, können wir weiterhin existieren. Wir produzieren ja nicht nur für den deutschen Markt, sondern weltweit. Und ich muss sagen, wir haben sehr treue Fans, ob Hundevereine oder was weiß ich, Tierschutzvereine, die halten zur Stange und wollen unsere Tiere haben.
Das heißt, Sie gehen also nicht, Sie produzieren immer noch in der Fabrik, in der Sie schon seit langem, seit Jahrzehnten produzieren.
Korrekt so, ja.
Könnte denn Pico, machen wir wieder einen Sprung zu den Eisenbahnen, könnte denn Pico nicht überleben, wenn Sie diesen Weg wählen würden? Also nur hier zu produzieren?
Die Frage stellt sich eigentlich nicht, weil wir sind abhängig von der Fertigung in China, von den Kolleginnen und Kollegen, die dort also für Pico tätig sind. Und der Konsument am Ende im Geschäft entscheidet, welches Produkt er kaufen möchte. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist eben eines der Hauptmerkmale bei der Kaufentscheidung. Und hier muss man sich einfach natürlich auch am Konsumenten orientieren.
Sonneberger Jazz-Optimisten. Und wir können jetzt noch eine Erfolgsgeschichte aus Sonneberg erzählen. Und sie ist nicht zuletzt dem Mann geschuldet, der mit seinem Ensemble uns schon die ganze Zeit unterhält, nämlich Peter Wicklein, Jazz-Optimist, Vorsitzender der Sonneberger Jazz-Freunde, die seit nunmehr 26 Jahren die Sonneberger Jazz-Tage veranstalten. Herr Wicklein, um 26 Jahre ein Festival zu machen, muss man wirklich Optimist sein. Und wenn ich richtig rechne, haben Sie ja in der DDR damit angefangen.
Ja. Also wir haben 1986 den sachhaften Versuch gemacht, hier in Sonneberg letztendlich auf gut freundschaftlichen Druck des Hauptsponsors, des damaligen Generals, des zitierten Kombinates Spielwaren hier. Er war der Meinung, wir sollten ein Konzert mit Sonneberg machen, weil ich immer der Meinung war, oder wir der Meinung, etwas ängstlich, es dominiert hier die volkstümliche Musik, es dominiert die Bierzeltkultur im weitesten Sinne und wir haben uns immer etwas als Außenseiter gefühlt in Sonneberg und auf diesen sanften Druck hin haben wir eben dann gesagt, gut, ich bereite das vor und das Konzert fand statt. Zwei Tage davor hat mich der General angerufen und meint, wie ist der Kartenvorverkauf? Ich sage 17, nicht 16, sondern 17 waren es. Und sagte, das ist ganz einfach, du fährst jetzt in den Regimentsstab nach Köppelsdorf über, in das Objekt 801.
Also zu den Grenztruppen.
Zu den Grenztruppen. Und der Major Schneider, das ist der Kulturoffizier, erwartet dich. Und er sagt so, wie viele Leute brauchst du? Ich habe gesagt, habe ich gesagt, also es muss schon also eine Kompanie mindestens sein. Ich meine, das haut hin. Wir haben hier junge Leute, die im ersten Vierteljahr, es war damals so üblich, keinen Ausgang bekommen haben. Ne? Und haben also auf jeden Fall die sind aufgestiegen, in ihre Ausgangsuniform angezogen, hier rein und haben also an dem Saal Platz genommen. Die Jungs haben einen Mordspaß gehabt und der General sagte dann am anderen Tag zu mir, siehst du, der Erfolg zeigt, weil das so schön war, machen wir das jedes Jahr jetzt hier.
Super, und es hat... So kann man es auch machen, nicht? Funktioniert heute wahrscheinlich nicht mehr ganz so richtig. Ja. Die Sternwarte steht am Rande des Stadtteils Neufank. Und gegründet wurde sie von Kuhne Hoffmeister. Und heute beherbergt die Sternwarte ein Astronomiemuseum. Und der Leiter steht neben mir, Thomas Weber. Der Zweck des Museums ist ja auch, eigentlich auch Kinder heranzuführen.
Ja, selbstverständlich. Gegründet wurde ja das Museum, um das Andenken an Kuno Hoffmeister an künftige Generationen weiterzugeben. Aber genauso wichtig erscheint uns heute unsere Arbeit im Bereich der Popularisierung der Astronomie, auch im Bereich der Unterstützung des Schulunterrichts hier in Thüringen, aber auch in den umgrenzenden Bundesländern. Leider ist tagsüber zur regulären Öffnungszeit der Himmel ja von der Sonne überstrahlt. Unser Heimatstern wird, sofern die Wolken nicht davor stehen, natürlich unseren Besuchern regelmäßig gezeigt und auch interessante Informationen über unseren Heimatstern vermittelt. Wir bieten aber auch ganz viele Abend- und Nachtveranstaltungen an. Und da können die Besucher selbst unter fachkundiger Anleitung mit unseren Teleskopen den Himmel beobachten.
Am nächsten Samstag berichtet die Deutschlandfundfahrt über Schönau im Schwarzwald.